Direkt aus Europa, Nummer 383, Seite B.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Aus Syrien sind nach Darstellung des türkischen Außenministers Davutoğlu inzwischen 24.000 Menschen in das Nachbarland geflüchtet. Es gebe Berichte, syrische Truppen setzen in der Region auch Kampfhubschrauber ein, betonte Davutoğlu in Ankara. Nach Angaben syrischer Regimegegner konzentrierten sich die Angriffe der Armee heute auf die Städte Homs, Duma und Rastan. Die Rede ist mittlerweile von mindestens 27 Toten. Das Wetter. In der Nacht wieder Wolken, Richtung Süden später auch mit Regen, 6 bis minus 2 Grad. Am Tage im Nordwesten meist trocken, in der Mitte Wolken und Schauer, im Süden Regen, in höheren Lagen Schnee, 3 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten am Ostersonntag wechselnd wolkig und mitunter Niederschläge, 4 bis 10 Grad.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Schlesische Straße 27a. Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, zweite Etage.
Sie wohnen unter einer Anschrift?
Also, sie wohnt offiziell in Polen, ich wohne offiziell in Frankreich, aber wir haben zusammen eine Wohnung hier in Berlin und ich bin angemeldet.
Gibt es einen Grund, warum Sie jetzt in Deutschland heiraten wollen?
Einen Grund? Natürlich. Wahrscheinlich lebt der Franzose aus New York in Kreuzberg. Neutrales Territorium. In ihren jeweiligen Heimatländern einen Ausländer zu heiraten, ist ganz bestimmt ein administrativer Albtraum. In Berlin wird es sicher einfacher.
Wir brauchen im Grunde von Ihnen die Heiratsurkunde aus Großbritannien, das französische Gerichtsurteil aus Frankreich. Das müssen Sie jetzt die gesamten Seiten ins Deutsche übersetzen lassen.
Wozu denn wieder eine Ehe? Man kann in Ihren Gesichtern lesen, dass Sie das alles schon mal durchgemacht haben. Eher ein Herr gewissen Alters, wie die Franzosen es höflich nennen, mit Enkelkindern. Und Sie? Nun, man sieht, dass sie eine ist, die einiges hinter sich hat.
So, da brauchen wir eine mehrsprachige Eheurkunde. Und wir brauchen auch das Scheidungsurteil. Die Heiratsurkunde, die ist schon mehrsprachig international, aber das Scheidungsurteil muss auch wieder übersetzt werden.
Hilfe.
Wobei das jetzt auch bei einer Eheschließung, als Beispiel in Frankreich, muss ja das andere Land auch übersetzt werden. Aber so haben sie es doppelt. Dadurch, dass sie jetzt in einen Drittstaat gehen, haben sie es doppelt. Allein schon wegen der ganzen Übersetzung. Das ist aus meiner Sicht wird ein teurer Spaß.
Da muss es doch eine Abkürzung geben.
Aha, da steht's. Heiraten in Las Vegas ist einfach, unbürokratisch und wenn man das will, unglaublich romantisch. Alle Eheschließungen, egal für welche Art man sich entscheidet, sind laut Haager Übereinkommen absolut gültig.
Keine Sorge, das sind nicht Sie. Es ist der Sohn des Kreuzberger Franzosen, der hier heiratet. Alles wahrscheinlich, wie es sein soll. Das Hochzeitsdatum schon vor über einem Jahr festgelegt, die Verlobungsringe gekauft, um die Hand der Braut angehalten, die Zustimmung der Brauteltern eingeholt. Der Partyservice weiß, wie viel Sushis er liefern muss, die Fotografen haben ihre Positionen bezogen, die Band übt seit Monaten, die Standardstücke und der Rotwein ist zweifellos schon entkorkt. Der Ausdruck auf den Gesichtern des reiferen europäischen Paares besagt, dass ihre Hochzeit diese hier auf keinen Fall nachahmen wird.
Wenn du jemand ohne Lächeln siehst, schenk ihm deines.
In Denver haben sie offensichtlich den billigsten Chevrolet gemietet, den sie kriegen konnten. Von Denver in Colorado nach Las Vegas in Nevada sind es fast 1000 Kilometer. Das Heiratsbüro in Las Vegas ist täglich von morgens 8 bis Mitternacht geöffnet. Sogar Weihnachten. Für Notfälle, nehme ich an.
Sie können Ihre Heiratserlaubnis binnen 10 Minuten haben und dann zu der Zeremonie kommen. Die dauert auch nur 5 bis 10 Minuten. Mit etwas Glück haben Sie die ganze Sache in weniger als einer halben Stunde erledigt. Wenn Sie keine Ringe haben,
dann geht's noch schneller.
So weit wie möglich entfernt vom Bild einer traditionellen Hochzeit.
In Las Vegas, that day they did over 4,000 weddings, and I did 130 that day.
That's crazy.
And I stood there from midnight till the next midnight, one right after another.
Man kann sich kaum einen langweiligeren, trockeneren Heiratsminister vorstellen, aber Mr. Smith. Ja, echt, Smith hat zumindest einen aufregenden Tag in seinem Leben gehabt, den Glückstag 7.7.2007, als er in 24 Stunden 130 Paare getraut hat. Noch erstaunlicher für ihn sind die endlosen Scharen von Paaren, die den weiten Weg aus China machen, nur um in Vegas zu heiraten.
I don't know why the Chinese come here, but they do. It's amazing how many people come from China. I think I've done 3 couples from China today.
Die Europäer warten also in der Schlange hinter dem dritten chinesischen Paar des Tages.
Jetzt kurbeln sie das Wagenfenster runter und Zeremonienmeister Smith steht auf dem windigen Parkplatz und beugt sich unbeholfen herunter zum Fenster des Beifahrersitzes. Die Dame aus Polen hält ihm ihr Mikrofon direkt unters Kinn.
David, Małgorzata. We are gathered here today for a joyous occasion.
Wer ist hier zusammengekommen? Niemand ist hier versammelt, außer vielleicht ein paar streunende Hunde aus der Nachbarschaft.
In the United States we have an expression and it goes like this. You should stop and take time to smell the roses. It means
du solltest dir Zeit nehmen, den Duft der Rosen zu atmen, sagt der Zeremonienmeister. Mr. Smith gibt sich die größte Mühe, nett zu sein, weil er, wie alle amerikanischen Verkäufer, ein hübsches, dickes Trinkgeld erhofft. Der Tag, an dem ihr innehieltet, den Duft der Rosen zu atmen.
Und der Kuss?
Naja. Das reicht, oder? Wer seine $40 bezahlt hat, kann nach Las Vegas kommen und so oft er will sein Ehegelübde erneuern, bis ans Ende aller Tage.
Oder darüber hinaus.
Nein, danke. Sie haben das Papier, für das Sie hunderte von Meilen gefahren sind. Sie werden nicht wieder herkommen.
Sie hörten Heiraten in Las Vegas von Małgorzata Żerwy und David Zane Meyerowitz. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2012.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die Wirtschaft der ostdeutschen Länder kommt nicht voran. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Die Dynamik Ost schafft eine Angleichung des Leistungsniveaus nicht, jedenfalls nicht in den nächsten 40 Jahren. Welche Gründe gibt es für diese Entwicklung und worauf müssen sich die Länder Ost und West einstellen? Andreas Baum stellte sich diese Fragen.
Woran liegt es, dass seit über 20 Jahren immer wieder Aufbau-Ost-Gelder scheinbar nutzlos versickern? Und wie lange wird es dauern, bis Ost und West gleichauf sind?
Sicher noch 30, 40 Jahre.
Ulrich Blum, Wirtschaftswissenschaftler aus Halle.
Das liegt einfach daran, dass wir in Ostdeutschland eine völlig andere Wirtschaftsstruktur haben. Und die wird man nicht kurzfristig heilen können. Wenn man die westdeutschen Regionen nimmt, die ungefähr ähnliche Strukturen haben wie Ostdeutschland. Man nimmt aus Westdeutschland München, Stuttgart, Frankfurt, Rhein-Ruhr und Hamburg heraus. Dann sinkt die restliche westdeutsche Wirtschaftsleistung auf ungefähr 85-88% ab. Und das ist eigentlich das, was Ostdeutschland erreichen kann.
Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Bundesregierung über Monate eine Studie in der Schublade hatte, ohne sie zu veröffentlichen, die genau dies besagt. Die Lebensbedingungen in Ost und West auf gleiches Niveau zu bringen, dauert noch Jahrzehnte. In manchen Regionen wird es nie gelingen, einzelne Siedlungen müssen sogar aufgegeben werden. Federführend bei der Untersuchung war Ulrich Blum. Sein unromantischer Blick auf die Verhältnisse, so sagen Beobachter, könnte ihn den Job gekostet haben. Im September 2011 kündigte er an, nicht länger Präsident des Wirtschaftsforschungsinstitutes bleiben zu wollen. Seine für die Bundesregierung unbequemen Analysen wurden immer wieder angegriffen.
Berlin erfüllt hat seine ökonomischen Aufgaben nicht. Das heißt, wäre Berlin ein Magnet wie München, also praktisch doppelt so reich pro Einwohner, dann hätte auch Ostdeutschland kein Problem.
Vor der deutschen Teilung war Berlin hochindustrialisiert, ein Leuchtturm ohne Gleichen. Nach der Wiedervereinigung wurden hier folgenreiche Fehler begangen. Im Osten Berlins wurden Betriebe geschlossen, im Westen wanderte die Industrie ab, weil sie nur durch Subventionen im Kalten Krieg überleben konnte. Die Politik blieb untätig, weil sie glaubte, die Hauptstadtfunktion Berlins würde alle Wunden heilen. Die Rechnung ging nicht auf. Denn Dienstleistungen allein, sagt Blum, reichen nicht. Ohne ein Minimum an Industrie kann der Dienstleistungssektor nicht florieren.
Wenn Sie sich das anschauen, dann ist eben Berlin in der echten industriellen Produktion ungefähr bei der Hälfte des bundesdeutschen Durchschnitts. Und der Rest ist alles Wirtschaftsleistung, die aus der öffentlichen Hand kommt. Entweder direkt durch Gehälter des Bundes oder von irgendwelchen anderen Behörden oder durch soziale Unterstützungsmaßnahmen von Hartz IV bis zur Rente.
Kurt Biedenkopf, sagt Blum, wäre die Sache vermutlich anders angegangen. In Sachsen habe der CDU-Politiker in den 90er Jahren an eine alte Industrietradition angeknüpft. Ähnlich ist die Lage in Teilen Thüringens und Sachsen-Anhalts, sofern dort auch vor dem Krieg Industrien standen. Mit Ausnahme von Berlin sind die ostdeutschen Großstädte deshalb heute Leuchttürme. Dresden und Leipzig, aber auch Jena. Ulrich Blum zufolge ist dies die Perle des Aufbaus Ost.
Wenn Jena in Baden-Württemberg oder in Bayern läge, wäre das völlig unauffällig, wahrscheinlich sogar besonders schön noch anzusehen. Das sind Städte, bei denen ist der Aufbau Ost gelungen. Und da muss man ohne Wenn und Aber sagen, da hat sich die Investition gelohnt.
Anders ist es, wenn ohne Zielführung Geld in eine strukturschwache Region gesteckt wird. Dann können die Subventionen den schwächelnden Gegenden sogar schaden. Genau dies ist dem Wirtschaftswissenschaftler zufolge nach der Wende in den neuen Ländern geschehen. Es fehlte das Angebot, die Nachfrage wurde gestärkt, die Baukosten stiegen und mit ihnen die Löhne der Bauarbeiter.
Dann haben die Industriearbeiter ähnliche Löhne gewollt, dann haben sie ihre Produkte nicht mehr verkaufen können und dann hat man die Industriebetriebe geschlossen. Das nennt man holländische Krankheit. Die Abart davon ist dann die ostdeutsche Krankheit. In Holland ist das passiert durch die Gaseinnahmen, mit denen man soziale Wohltaten geschenkt hat, die Lehrer besser bezahlt hat, die Sozialarbeiter, und irgendwann wollten die Arbeiter bei Fokker auch mehr Geld und dann haben sie keine Flugzeuge mehr verkauft, dann hat Herr Schremp den Laden dicht gemacht.
Gemeint ist der deutsche Manager Jürgen Schremp. Das holländische Beispiel zeigt, Geld allein ist nicht genug. Es schadet, wenn es nur verkonsumiert wird, wie dies nach der Wende geschah. Es muss investiert werden.
Die Erfahrung lehrt gerade im westdeutschen Finanzausgleich, dass das Erfolgsbeispiel Bayern zeigt ja, dass man, wenn man Geld zur Verfügung gestellt kriegt von reichen Regionen, das war damals vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen, dass man diese Gelder eben nicht konsumtiv verwendet und damit letztlich nur Preise erhöht und Löhne erhöht, sondern dass man weitgehend investiv damit umgeht.
Hinzu kommt, dass es 40 Jahre lang gedauert hat, von 1948 bis 1988, bis Bayern vom Nehmer zum Geberland im Finanzausgleich werden konnte. In Ostdeutschland soll bei schlechteren Bedingungen das Gleiche in 20 Jahren geschafft werden. Angstgegner der Politiker sind große Wanderungsbewegungen von Ost nach West, obwohl es solche Bewegungen immer gegeben hat. Der Seppel hilft dem Anton, hieß der Slogan, mit dem junge Arbeitskräfte in den 60er Jahren aus dem Süden ins Ruhrgebiet geholt werden sollten. So konnte Bayern sich gesund schrumpfen. Doch wurden in Ostdeutschland in den 90er Jahren durch falsche Förderung nicht nur Preis- und Lohnstrukturen zerstört, auch die Treuhand hat ihren Teil zur Deindustrialisierung beigetragen.
Man hat immer gesagt, nicht wahr, soll die Braut schön oder soll sie schlank sein? Und man sagte, eine schlanke Braut, die also beweglich ist, die kann leichter überleben. Und deshalb hat man die Unternehmen, also die Betriebe, es waren ja eigentlich keine Unternehmen, die Betriebsteile, diese kleinen GmbHs, hat man zurechtgeschnitten auf die Produktion im Rahmen ihrer Kernkompetenzen und hat sie verkauft. Damit hat man natürlich die ganzen Lieferketten in Ostdeutschland zerschnitten.
So gab es in Ostdeutschland einen funktionierenden Anlagenbau, eine komplette Hydraulik- und Fahrzeugindustrie. Nachdem die Betriebe einzeln verkauft worden waren, konnten sie, da in kleine Teile zerschlagen, nur an westdeutsche Unternehmensmütter angekoppelt werden. Die interne Systematik ostdeutscher Handels- und Zulieferkreisläufe ging dabei verloren. Spätestens seit dem neuen Jahrtausend bedeutet Wirtschaftspolitik in den neuen Ländern, Ulrich Blum zufolge, nur noch eins: die Schäden der Treuhand zu reparieren.
Das hat jetzt 20 Jahre gebraucht, um das wieder halbwegs in den Griff zu kriegen. Das nennen wir heute Cluster. Das ist sozusagen der Ausdruck, nicht wahr? Und die ganze Clusterpolitik ist im Wesentlichen nichts anderes, als die dezentrale Privatisierung der Treuhand wieder aufzufangen.
Die Lösung des Hallenser Ökonomen fördern ja, aber anders. Heute geht es darum, ostdeutsche Unternehmen nicht mehr klein zu halten, sondern ihnen zu helfen, in einem extremen Maß zu wachsen. Anders können sie sich nicht ins Ausland ausbreiten. Eine Firma muss, um global zu bestehen, eine Mindestgröße haben. 50 bis 60 Mitarbeiter genügen nicht.
Irgendwann müssen sie in der Lage sein, selbstständig zumindest zentrale externe Märkte der Welt zu beliefern. Und wenn Sie die erfolgreichsten westdeutschen Unternehmen, diese Hidden Champions, anschauen, dann sind das alles Unternehmen, die haben irgendwas bei 2.000, 3.000 Mitarbeiter, die Hälfte beschäftigen sie im Ausland und sind damit international aufgestellt.
Das Drama deutscher Förderpolitik lässt den Unmut dort besonders hörbar werden, wo für Solidarität kein Spielraum mehr ist. Beispielsweise im Ruhrgebiet. Mehrere Großstädte, allen voran Dortmund, rüttelten im März an einem Tabu und forderten entweder ein Ende des Transfers oder ein Teil vom Kuchen oder beides. Städte wie Oberhausen und Duisburg waren es leid, Schwimmbäder zu schließen und sich zu verschulden, um Geld in den Osten zu überweisen. Matthias Machnik, selbst gebürtiger Westfale, ist heute SPD-Wirtschaftsminister in Thüringen. Er versteht den Unmut der alten Heimat, erinnert aber daran, dass die Verfassung der Politik keine Wahl lässt. Wir müssen, sagt er, gleiche Lebensverhältnisse herstellen, so steht es im Grundgesetz.
Wir können nicht akzeptieren, dass es auch in Deutschland einen deutschen Mezzogiorno gibt, wie in Italien. Der heißt dann Neue Bundesländer. Das halte ich nicht für akzeptabel.
Machnik ist ebenfalls ein Freund der Umleitung von Fördergeldströmen. Er will seine Thüringer Unternehmen wetterfest für den Weltmarkt machen. Dazu müssen sie wachsen. Von einem Umsatz von 80 bis 100 Millionen Euro jährlich auf eine Größe von 200 bis 300 Millionen Euro. Es ist klar, dass dies der kritischen Öffentlichkeit und den klagenden Kommunen im Ruhrgebiet noch schwerer zu erklären sein wird als die bisherige Förderung von Straßenbau und Kleinunternehmertum. Es gibt keine Wahl, sagt Machnik, denn das Geld fließt sowieso in den Osten. Die Frage ist nur, ob es investiert oder konsumiert wird.
Es gibt immer einen Vorurteil, es gibt Milliardentransfers, wird immer suggeriert, das stimmt auch. Der Großteil sind aber nicht Transfers für Unternehmen oder Ähnliches, sondern das sind Sozialtransfers. Das ist in der Tat der größte Teil. In die unternehmerische Entwicklung gegen gleich 10-15% der Fördermittel.
Machniks Plan ist so schlicht wie eingängig. Er will das Geld, das er hat, auf Wachstumskerne konzentrieren. Denn die haben sich als erfolgreich erwiesen. Das vorbildliche Jena etwa, das Prognosen zufolge bis zum Jahr 2020 das bundesweit zweithöchste Wachstum aufweisen wird. Nur noch eine Stadt liegt dann vor Jena, Regensburg. Thüringens Wirtschaftsminister ist zufrieden. In den Wachstumskernen sei etwas geleistet worden. Jetzt zögen andere Regionen nach. Schon sieht Matthias Machnik das nächste Problem auf sich zukommen. Eines, von dem andere Bundesländer nur träumen können.
In Thüringen haben wir die Situation, ich brauche bis zum Jahr 2020 200.000 Fachkräfte. Ich habe Schulabgängerzahlen von 11.000 im Jahr. Das heißt, rein rechnerisch habe ich heute schon eine Beschäftigungslücke im Fachkräft von 90.000. Tendenz steigend. Und das müssen wir lösen durch massive Qualifizierungsanstrengungen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass unsere Wirtschaft in den nächsten Jahren wachsen kann.
Andreas Baum fasste den Stand der Dinge zusammen.
10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Was ist zu tun, wenn das Personal bummelt oder nicht einsichtig ist? Wenn es sich einfach nicht den Erfordernissen des globalen Marktes beugen will? Die Führungskräfte sind gefordert. Und so bieten Managementinstitute spezielle Trainings für Führungskräfte an. Sie sollen lernen, sich durchzusetzen. Eine Topmanagerin eines großen deutschen Verkehrsverbundes hat sich an ein solches Institut gewandt. 2 Tage lang trainierte sie den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Unsere Autorin Anja Kempe war mit dem Mikrofon dabei.
Also es geht im Prinzip um pünktliche, saubere Züge.
Also, Maßnahmen der Führungskraft. Haben Sie Maßnahmen? Kennen Sie welche? Ich bitte um Diskussion.
Die Managerin und ihr Trainer sitzen auf ihren Stühlen. Die Agentur schult und trainiert ausschließlich Führungskräfte aus der Wirtschaft, zum Beispiel IBM, Remsma, Siemens, Springer und Rewe. Die Managerin möchte den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern lernen. Sie arbeitet für einen großen deutschen Verkehrsverbund. Sie ist Verkehrsplanerin. Doch ständig gibt es Ärger.
Ich bestelle einen Zug, das heißt, wir bestellen S-Bahnen, Regionalbahnen, Regionalexpresse bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen in einer bestimmten Qualität, nämlich dass der Zug pünktlich fahren soll, dass er in einem bestimmten Takt fahren soll, dass er sauber sein soll. Und die sind eben dafür verantwortlich und dann muss da anschließend nicht diskutiert werden.
Ja, da haben wir den schwierigen Mitarbeiter.
Also mich interessiert, dass er Zug pünktlich fährt und nicht, warum er nicht pünktlich fährt.
Ein scharfer Wind weht nicht nur auf den Bahnhöfen deutscher Verkehrsbetriebe. Im Zeitalter des globalen Wettbewerbs wandeln sich allerorts die Gepflogenheiten. Personalmanagement, so nennen Ökonomen das Verhältnis zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeitern. Dieses Verhältnis gestalten die Unternehmen sehr unterschiedlich. Der Arbeits- und Wirtschaftspsychologe Professor Juri Rischka hat an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Mainz im Bereich Personalentwicklung gelehrt und publiziert zum Thema Personalmanagement.
Also die Effizienz muss gesteigert werden. Das heißt, dass eine Effizienzsteigerung gefordert wird, also von den Eigentümern, wer auch immer die Eigentümer sind, um bestehen zu können, um die Produkte konkurrenzfähig, also preislich auch konkurrenzfähig anbieten zu können. Und damit steigen die Anforderungen an die Mitarbeiter. Und das heißt, dass mehr verlangt wird, der Leistungsdruck in der Regel ansteigt.
Der Konkurrenzdruck produziert schwierige Mitarbeiter.
Ja, wenn ein Mitarbeiter nicht mitzieht, dann wird das von der Führungskraft auch als schwierig erlebt.
Das Problem liegt ja bei den Unternehmen, weil die weiterhin kommen und sagen, wir können nicht, auch nicht zu 95% pünktlich sein. Und wir können die Zufriedenheit unserer Fahrgäste auch nicht mehr steigern. Die Kunden äußern ihre Meinung und der Kunde sagt, das und das gefällt mir nicht, damit bin ich nicht zufrieden. Und je nachdem, wie zufrieden der Kunde ist oder nicht, gibt es entsprechende Pönalzahlungen.
Pönale kommt aus dem Lateinischen. Poena, die Strafe. Pönalezahlungen sind Konventionalstrafen, die der Vertragspartner zu zahlen hat, wenn er die zugesagte Leistung nicht erbringt.
So, und das weiß das Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Damit sind wir mitten auf einer Ebene, die ich als Chef nicht haben will, auch nicht ertragen kann oder darf, weil sich daraus natürlich eine Konfliktsituation ergibt von Rede und Widerrede. Und das Ganze verläuft in einem Kreis. Das heißt, die Führungskraft soll etwas unternehmen.
Meines Erachtens wäre das nicht nötig gewesen, überhaupt einen Termin draus zu machen. Die kommen jedes Mal, wollen 2 Stunden Termin haben, wo ich denke, kann man auch einfach per E-Mail lösen, weil das keine, für uns keine schwierigen Punkte sind.
Also da komme ich gleich dann nochmal drauf zurück. Ich möchte aber nochmal...
Der juristische Arbeitsvertrag, auf Basis des juristischen Arbeitsvertrags, den wir alle haben, lässt sich nicht Leistung vorhersagen. Es gibt andere Verträge, die das viel besser können und das ist ein Vertrag, unausgesprochener Vertrag, den wir mit der Firma haben. Und der bestimmt viel mehr, ob wir gute Leistung zeigen oder ob wir extrem engagiert uns für die Firma einsetzen.
Meine Bitte wäre jetzt, Sie nehmen ein Blatt Papier und schreiben auf, was das Gespräch im Ergebnis haben soll.
Ja, also das Ziel wäre natürlich, dass dann auch mal Ruhe ist.
Sie können aggressiv werden. Der Markt hat recht.
Der Markt der Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Der größte, bekannteste ist die DB. Und neben der Bahn gibt es noch diverse Privatbahnen, die sich mittlerweile im europäischen Wettbewerb auch ungefähr zur Hälfte in Deutschland, sage ich mal, durchgesetzt haben. Die Verträge wurden geschlossen, meistens mit demjenigen, der den besten Preis geliefert hat. Und Konkurrenz ist sehr groß. Und sobald ein Unternehmen den Wettbewerb gewonnen hat, wird ein Vertrag geschlossen. Und der Vertrag läuft in der Regel um die 15 Jahre. Also das ist relativ lange. Aber Dieses Verkehrsunternehmen ist verantwortlich, die Verträge zu erfüllen, gut zu erfüllen, die mit den Verkehrsverbünden geschlossen werden.
15 Jahre sind lang und die Liste der Verpflichtungen ist auch lang.
Können Sie noch mal schildern, worum es ging und wie weit wir jetzt gekommen sind mit der Lösung?
An sich geht es ja darum, wie man denen klar macht, dass wir über das Thema nicht mehr diskutieren wollen.
Sie können auch selbst aktiv werden. Dann fühlt sich der Leistungsnehmer oder wie nennen Sie die, der Partner. Sie können doch auch selbst die Initiative ergreifen und dort mal hingehen. Mhm. Und dann gehen Sie in die aktive Rolle und nicht warten auf das Jahresgespräch. Denn hinter Ihnen steckt ja eine Macht, eine ungeheuerliche Macht. Sie verwalten wie viel? Verantworten Sie Gelder? Was ist Ihr Budget?
Das sind Milliardenbeträge.
Ja, eben. Sie haben die Macht. Und dann sagen Sie, Sie stehlen mir meine Zeit. Ich verwalte schließlich ein Milliardenetat. Sie haben alle Freiheiten. Sie gehen das Milliardenrad.
Heute Abend um 19.20 Uhr greifen wir dieses Thema wieder auf und möchten mit Ihnen darüber diskutieren. Rufen Sie uns ab 19.20 Uhr an. Unsere Telefonnummer ist 07221 2000, oder schreiben Sie uns jetzt schon eine Mail an tandem@swr.de.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 382. Nach der Wiedervereinigung wurden eine Reihe von Verkehrsprojekten beschlossen, um die Verkehrsverbindungen auf der Schiene und auf der Straße in ganz Deutschland zu verbessern. Zu den Eisenbahnverbindungen, die teilweise neu gebaut, teilweise ausgebaut und verbessert werden sollten, gehört auch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8. Während man mit anderen Projekten längst fertig ist, werden hierbei die Arbeiten wohl noch mehr als ein paar Jahre weitergehen. Wenn man damit fertig ist, soll man in 4 Stunden von Berlin über Leipzig, Erfurt und Nürnberg nach München fahren können. Bis dahin werden aber wohl noch Jahrzehnte vergehen, weil es beim Streckenbau nördlich von Nürnberg große Schwierigkeiten gibt. Wenn die anderen Teile der Strecke fertig sind, wird man für die Fahrt Berlin-München immer noch 4 Stunden und 15 Minuten oder 4,5 Stunden brauchen. Bis Erfurt kann man die alte Strecke ausbauen, aber ab Erfurt muss man 107 Kilometer in Richtung Nürnberg neu bauen. Diese Neubaustrecke wird als VDE 8.1 bezeichnet. Ab Erfurt sollen die Züge ohne große Steigungen in den Nordbereich des Thüringer Waldes fahren und dann den Thüringer Wald durchqueren. In den Alpen hat man 2007 den 35 Kilometer langen Lötschberg-Tunnel und dann den 57 Kilometer langen Gotthardtunnel als Basistunnel gebohrt. Im Thüringer Wald wäre so ein Basistunnel 60 Kilometer lang geworden. So eine lange Strecke sollte man in Deutschland nicht durch einen einzigen langen Tunnel fahren müssen. Stattdessen baut man 22 Tunnel und 35 Brücken, sodass die Züge ziemlich weit oben an den Bergrücken entlang fahren und die Zeit, die man durch Tunnel fährt, relativ kurz ist, sodass die Fahrt recht abwechslungsreich wird. Als 1992 der Bundesverkehrswegeplan beschlossen wurde, hat man gehofft, dass die Bahn damit den Fluggesellschaften Konkurrenz machen kann und niemand mehr von Berlin nach München fliegt, wenn er da mit dem Zug in weniger als 4 Stunden hinkommt. aber im nächsten Jahrzehnt ist es noch nicht so weit. Immerhin sind im Januar und Februar auch wieder eine ganze Reihe von Brücken und Tunneln im Thüringer Wald und in Franken fertig geworden, aber dazwischen fehlt noch viel. Die Bahn dringt da in Regionen vor, durch die noch nie ein Expresszug gefahren ist. Der Projektleiter, der seit 2007 für die ganze Strecke von Berlin nach Nürnberg, also sowohl für die Ausbaustrecke als auch für die Neubaustrecke ab Erfurt zuständig ist, ist stolz auf den fast 500 Kilometer langen neuen Verkehrsweg, auf die Ingenieurbauten, auf die viele neue Infrastruktur im Thüringer Wald und darauf, dass auf dieser Strecke nicht nur besonders schnelle Personenzüge fahren sollen, sondern auch Güterzüge, sodass viele Güter schneller transportiert werden können als bisher. Das ist das mit Abstand größte deutsche Verkehrsprojekt und das findet er interessant. Es soll wie die anderen 16 Verkehrsprojekte den Osten enger an den Westen binden. Ein Spezialist für Eisenbahnen, dessen Kenntnisse auch in den Ministerien sehr geschätzt werden, meint, man hätte die Strecke statt an den Bergen entlang viel billiger bei Plauen und Chemnitz durch die Täler bauen können. Er hat die teure Neubaustrecke mal als das Neuschwanstein der Moderne bezeichnet und auch einem Professor an der Bauhaus-Universität in Weimar kommt dabei das sogenannte Märchenschloss in den Sinn, für dessen Bau es auch keine rationale Grundlage gegeben habe. Der Bau von Neuschwanstein hat aber nur 17 Jahre gedauert. Und da haben sich die Baukosten wegen der Wirkung auf die Bevölkerung und auf die Touristen gelohnt. Dass die neue Eisenbahnstrecke auch so einen hohen Bekanntheitsgrad erreichen wird, ist jedoch nicht anzunehmen. Die hohen Baukosten hängen auch damit zusammen, dass man sich für den Umweg über Erfurt entschieden hat. Das hat damals der Ministerpräsident von Thüringen erreicht. Er wollte unbedingt, dass man auf dem Weg von Berlin nach München durch den Thüringer Wald und durch die Landeshauptstadt von Thüringen kommt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 382. Danke.